Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ihre Übersetzungen aus dem Russischen sind kaum zu überblicken. Ihr Name fällt prompt und immer, wenn es um die Vermittlung russischer Literatur in Deutschland geht. Und das seit Jahrzehnten schon. Rosemarie Tietze. Jetzt bringt sie uns einen Klassiker in Erinnerung. Alexander Puschkin, über den neuerdings auch in anderen politischen Umständen geschrieben wird, als er hier präsentiert wird. Nämlich ein Puschkin in Quarantäne. So heißt der Band mit Briefen des Dichters und einem Versdrama, herausgegeben, übersetzt, kommentiert von Rosemarie Tietze, wir sind mit dir verbunden. Guten Morgen, Frau Tietze im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen.
Wann war denn Alexander Puschkin in Quarantäne?
Das war 1830 und zwar zu einer Zeit, als die Cholera als erste große Epidemie nach der Pest Russland von Süden her überschwemmt hat, und zwar zog sie die Wolga hoch. Und da wurde Puschkin von der Cholera überrascht. Er saß in Quarantäne in einem kleinen Dorf, zu dem er wirklich nur ganz kurz hinfahren wollte, weil er dort ein Gut auf seinen Namen überschreiben musste. Und das war deshalb wichtig, weil er in diesem Jahr heiraten wollte.
Ich meine, es war die große europäische Cholera-Epidemie, der in Deutschland auch ein Georg Wilhelm Friedrich Hegel zum Opfer gefallen ist. Wie muss man sich das vorstellen? Was hieß denn Cholera im Zarenreich Russlands zu jener Zeit? Es gab ja keine medizinische Behandlung dagegen, noch wusste man vom Ursprung der Krankheit.
Man hat es überhaupt nicht verstanden, weil, wie gesagt, es war die erste Cholera-Epidemie, und im Volk und auch bei Puschkin wurde dann häufig von der Pest gesprochen, weil die Pest, das war die Epidemie, die man kannte. Und es wurden dann 1830, als man gemerkt hat, wie gefährlich das ist, wurden überall Quarantänen eingeführt, wobei eine Situation entstand, die wir auch aus der Pandemie kennen. Es gab nämlich große bürokratische Schwierigkeiten. Die eine Behörde wusste nicht, was die andere gemacht hat und so weiter und so fort. Es wurden aber ganz stark überall Quarantänen eingerichtet. Das heißt, Puschkin konnte nicht zurück nach Moskau zu seiner Braut.
Zu dieser Zeit war Puschkin ja schon ein Star, ein anerkannter Dichter.
Ja.
Und jetzt in dieser besonders privaten Situation mit der Heirat, was ganz schön kompliziert war, davon erzählen die Briefe auch wirklich sehr, sehr schön. Aber auch politisch war ein besonderer Fall, ne? Damals, der Zar höchstpersönlich war sein Zensor. Das hört sich ja wie ein Privileg an. War es das?
So war es natürlich nicht. Denn der Zar hat ihm auf die Art und Weise, dass er gesagt hat, jetzt, das war 1826, hat der Zar ihm gestattet, aus der damals schon existierenden Verbannung aufs Land zurückzukehren, in die Hauptstädte. Bedingung war, dass er als Zensor da stand. Das hieß aber nicht, dass sozusagen nur der Zar jetzt Puschkins neue Werke gelesen hatte. Alles, was jetzt irgendwie essayistisch war, wurde sowieso dann nochmal von der Zensur geprüft. Also das war eigentlich eine Erschwernis, was offiziell als Ehre galt.
Von all dem erzählen nun diese Briefe, von der Liebe, vom Geld, von der Politik, natürlich auch viel von der Literaturlandschaft Russlands, den Streitereien, den Konkurrenzen. Was ich gar nicht so wusste, Frau Tietze, jetzt erst durch diese Briefe, dass er auch dem Spielteufel so verfallen war.
Ja, das hat ihn sein Leben lang, also vor der Heirat, danach hat er sich zurückgehalten, hat ihn sein Leben lang bewegt. Er musste immer wieder an den Kartentisch sitzen und war als Optimist immer wieder in Gefahr, dass er meinte, so diesmal geht's nur wirklich, dass er Geld, weil er brauchte auch immer Geld, dass er Geld gewinnt und nicht wieder nur verliert. Aber dieser Spielteufel hatte ihn sehr gepackt.
Puschkin war in jenen Cholera-Monaten außergewöhnlich produktiv. Als Sie, Frau Tietze, an diesem Buch arbeiteten, war ja auch die Hochzeit von Corona. Jetzt aber hat eine andere weltgeschichtliche Katastrophe ihr Buch eingeholt, der Krieg in der Ukraine. Und man hört inzwischen viele Stimmen, die gerade Puschkin unter eine andere Quarantäne stellen wollen, nämlich als Verfechter einer imperialen Großmachtideologie. Wie nehmen Sie denn diese Diskussion wahr? Was denken Sie darüber?
Ich verstehe es nicht richtig, ja. Denn natürlich Puschkin war ein Dichter von Anfang des 19. Jahrhunderts und er hatte auf Russland auch einen sehr komplizierten Blick. Er war nun wirklich so bedrängt, wie er war, war er kein unbedingter Verteidiger, auf jeden Fall von diesem System. Aber er hatte nach außen hin, hat er Russland immer verteidigt. Und das ist eine Haltung, die ich auch von gegenwärtigen russischen Autoren leicht kenne. Dieses Verhältnis zum Patriotismus ist ein anderes. Jetzt Puschkin deshalb anzugreifen heute, das entzieht sich wirklich meinem Verständnis. Ich kann doch einen Dichter sehr schätzen und mögen und lesen, auch wenn ich sehe, dass er da Ansichten hat, mit denen ich heute nicht mehr einverstanden sein kann.
Der Deutsche Pen, die Schriftstellervereinigung, hat in dieser Debatte auch sofort Stellung bezogen. Der Feind sei Wladimir Putin, ja, und nicht Alexander Puschkin. Den Satz will man natürlich gern unterschreiben. Andererseits hat ein Slawist, Wolfgang Kissel, im Spiegel von einem offiziösen Puschkin-Kult in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine gesprochen. Wird Puschkin also doch in Beschlag genommen und in Anschlag gebracht, auch von Seiten Russlands?
Natürlich wird er das. Also, und das ist auch unter russischen Intellektuellen ist das ein sehr häufig diskutiertes Thema. Denn es gibt so einen russischen Ausdruck, Puschkin nasche всё. Puschkin ist unser Ein und Alles. Und diese Haltung wird von der Politik kultiviert. In Denkmälern, also in auswärtiger Kulturpolitik. Und nun hat vielleicht in einem kleinen Bereich hat diese Sicht auf Puschkin dann doch wiederum recht, denn alle beklagen, egal welcher russischen Partei man nun in Anführungszeichen angehört, alle beklagen, dass Puschkin im Ausland nicht so bekannt ist, wie er das verdiente eigentlich als Klassiker. Und das kann ich nun wiederum sehr unterstreichen. Und ich habe auch dieses Buch versucht, so als kleine Gegenaktion zu dieser Haltung, dass man einfach etwas herausgreift aus dem Leben von Puschkin, herausgreift etwas, was man von heutiger Sicht jetzt wirklich durch unsere Pandemieerfahrungen verstehen kann und mal sieht, wie sich dieser unglaublich humorvolle und mit großem Lebensmut ausgestattete Autor da verhalten hat.
Neulich war der US-amerikanische und russischstämmige Schriftsteller Gary Steingart bei uns zu Gast, Frau Tietze. Ja. Und auf einer Veranstaltung in Berlin hat er gesagt, er wisse jetzt gar nicht, ob er seinen Kindern jetzt noch Puschkin vorlesen möchte. Und er hat gesagt, das haben die Gangster in Moskau jetzt auch geschafft. Können Sie das nachvollziehen?
Nee, das halte ich für Unsinn, ehrlich gesagt. Ja, also man muss einfach nur mal ein paar Briefe lesen, wes Geistes Kind Puschkin ist, und man muss sich außerdem, ich glaube, dass das noch eine andere Aktualität hat heutzutage, man muss sich mal vor Augen halten, dass er auch einem gewissen Rassismus ausgesetzt war in seiner Zeit. Man muss nur ansehen, ne? Durch seine Herkunft, insofern als sein Urgroßvater mütterlicherseits ein Schwarzer aus Äthiopien war. Und das sieht man Puschkin durchaus immer noch an. Und in den literarischen Diskussionen der damaligen Zeit wurde darauf auch angespielt.
Ich meine, man kommt immer auf ein gefährliches Gleis, wenn man Schriftsteller politisch verantwortlich macht, also oder Künstler, darf man Richard Wagners Musik noch gut finden, wenn man weiß, wie ergriffen Hitler von dieser deutschen Mystik war, ja. Klar kann man es sich einfach machen und dann sagen, ja, geht nicht mehr, Schluss aus. Als intellektuelle Position ist das doch irgendwie armselig, aber wir haben nun mal auch jetzt wirklich diese Diskussion auch in Deutschland, und ich habe etliche Artikel von Slawisten gesehen, die dann natürlich auch dann ein Gedicht hervorziehen. Poltava heißt es, wo er gegen die Ukraine polemisiert. Wie soll man sich in diesem Kräftefeld verhalten? Was meinen Sie?
Ich glaube, einfach Puschkin lesen und seine Vielfalt entdecken.
Mit Ihrem Buch geht das auch ganz schön, mit Ihren Kommentaren, die noch genauso schön zu lesen sind wie die Briefe selbst, sonst würde man sie nicht verstehen, aber man hat wirklich ein Bild von diesem Puschkin im Jahr 1830. Dankeschön, Rosemarie Tietze, für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Alles Liebe.
Danke.
Und Puschkin in Quarantäne, die Briefe plus ein Versdrama auch, übersetzt, herausgegeben und kommentiert von Rosemarie Tietze, sind jetzt im Mattes und Seitz Verlag veröffentlicht mit 160 Seiten für 22 Euro.